Ich wusste schon, das wird nicht mehr so gut, wie es vorher war, weil ich weiß, dass immer, als es hat sich in den Nahosten ein bisschen eskaliert, die Situation, der Antisemitismus in Europa ist hochgegangen.
Wie oft ich angesprochen werde zur Politik Israels, das können Sie sich nicht vorstellen. Das ist etwas, was ich als Jüdin in Deutschland mit einem US-amerikanischen Pass gar nicht verändern, beurteilen oder geschweige denn erleben kann, also fühlen kann, weil ich dort gar nicht lebe.
Wir haben natürlich immer schon den klaren rechtsradikalen Judenhass. Wir haben aber jetzt zunehmend leider in den jüngeren Jahren diese Verbindung eben des islamistisch-linksextremistischen Judenhasses, des Antisemitismus über Israel.
Über Durchhalten und Resilienz. Juden in Deutschland unter Druck. Eine Sendung von Claudia Barthe.
Los an diesem Samstagnachmittag Mitte Juli in Frankfurt. Die Pride Parade des Christopher Street Days zieht durch die Straßen. Währenddessen ist der Opernplatz voll mit Polizisten. Sie haben sich zwischen zwei Demonstrationen aufgestellt. Auf der einen Seite haben sich etwa 250 Menschen mit palästinensischen Flaggen und Kufia versammelt, dem Palästinensertuch. Der Titel ihrer Kundgebung: Widerstand ist Völkerrecht. Palästina darf sich wehren, auch mit Steinen und Gewehren. Direkt gegenüber hat sich eine Gegendemo formiert. Sie ist etwa halb so groß. Organisiert hat sie unter anderem das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
Palästina darf sich wehren, auch mit Steinen und Gewehren. Ist auf der einen Seite ein offenes Bekenntnis zu Gewalt, ein offenes Bekenntnis zum Terror.
Der hessische Beauftragte gegen Antisemitismus, Uwe Becker, hatte bis zum Schluss versucht, die pro-palästinensische Kundgebung zu verhindern. Auch aus seiner Sicht steckt in dem Titel mit Steinen und Gewehren ein verklausulierter Aufruf zu Gewalt.
Wenn man sieht, dass die Akteure, die noch unmittelbar auch schon am 8. Oktober 2023 die Verbrechen der Hamas als gelungene Widerstandsaktion verherrlicht haben, hier in Frankfurt, dann weiß man, was diese Menschen als Widerstand verstehen. Und wenn sie jetzt aufrufen zu einem Widerstand mit Steinen und Gewehren, dann ist das ein Aufruf der Gewalt und das kann man nicht verniedlichen, das kann man jetzt auch nicht kleinreden.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte den Slogan jedoch nicht als Volksverhetzung oder strafrechtlich relevant eingestuft. Ein Verbot war deswegen nicht möglich. Sharifa, eine der Sprecherinnen der pro-palästinensischen Demo, sagt dazu:
Das ist ja etwas ironisch, dass man in Bezug auf Palästina das als gewalttätig bezeichnet, wenn andere Staaten genauso das Recht haben. Das steht auch in der UN-Konvention. Das gilt ja immer noch die Meinungsfreiheit und davon machen wir halt auch Gebrauch, ohne dass wir gegen irgendwelche Gesetze verstoßen.
Zwischen den israelischen Fahnen der Gegendemo sind fast genauso viele iranische Flaggen zu sehen. Das iranische Mullah-Regime unterstützt die Hamas mit Geld und Waffen. Deswegen gäbe es zwischen Exil-Iranern der Opposition und Israelis viel Sympathie, erklärt eine Iranerin.
Wir dürfen nicht vergessen, dass der Hamas auch sehr ausgeprägt ist in Frankfurt und hat seine Anhänger. Was wir uns alle bewundern, warum überhaupt solche Terrorregime unterstützt werden von der ganzen Welt.
Nur etwa ein Dutzend jüdische Menschen sind auf der Gegendemo dabei. So eine direkte Konfrontation liege nicht jedem, sagt Simone Hofmann, Mitglied der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Außerdem ist es Samstag, also mitten im Schabbat. Simone Hofmann ist trotzdem gekommen, denn sie hält die pro-palästinensische Kundgebung für sehr bedenklich.
Es gibt ja Menschen, die sagen, wir wollen auch von der Hamas befreit werden und wir wollen in Freiheit und Frieden leben. Und die dafür in Gaza auf die Straße gehen, die überleben das nicht lange. Und das sagt natürlich hier bei pro-palästinensischen Kundgebungen niemand. Deshalb sind diese Kundgebungen für mich terrorverherrlichend, weil sie nicht den Kern dessen angehen.
Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel war eine Zäsur. Rund 1200 Menschen wurden brutal getötet, mehr als 250 als Geiseln verschleppt. Die israelische Armee griff daraufhin den Gazastreifen an. Die Folgen sind bis heute mehrere Zehntausende von Toten und ein riesiges Ausmaß an Zerstörung in diesem Gebiet. Die Region kommt seitdem nicht zur Ruhe. All das hat Auswirkungen auf das Leben jüdischer Menschen weltweit, auch in Deutschland. Für seinen Bericht Lagebild der jüdischen Gemeinden in Deutschland hat der Zentralrat der Juden die Gemeinden befragt. 68% gaben an, dass sie das Leben in Deutschland auch 2026 als unsicherer wahrnehmen als in der Zeit vor dem 7. Oktober. Yuval Rosenberg, der als Immobilienmakler in Frankfurt arbeitet, erklärt dieses allgemeine Gefühl von Unsicherheit so.
Die Zahl hat sich mehr als verdreifacht an Vorfällen. Und wenn jemand irgendwo einen Davidstern von der Hauswand beschmiert, auch wenn ich da nicht wohne, ich fühle mich halt damit genauso attackiert, weil es genauso gut bei mir sein kann. Überall, wo irgendwas passiert in der Hinsicht, fühle ich mich automatisch auch irgendwo mit angegriffen oder mit attackiert, weil ich weiß, es hätte genauso gut hier passieren können.
Der 49-Jährige ist Nachkomme von Holocaust-Überlebenden. Als Vater von 4 Kindern machen ihn die Entwicklungen nachdenklich.
Bei mir kommt da sicherlich ein Trigger, wenn ich dann die Geschichten und die Erfahrungen von meinem Vater noch im Kopf habe. Dass es mich halt extrem sauer macht, dass ich meine Kinder jetzt wieder damit belasten muss, halt, ja, weil ich eigentlich das Gefühl hatte und auch die Hoffnung hatte, dass meine Kinder hier aufwachsen können, ohne sich darüber Gedanken zu machen zu müssen, ob sie jetzt ihren Davidstern außerhalb ihres T-Shirts oder unter ihrem T-Shirt tragen.
Dabei fühlt er sich in Frankfurt wohl, ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Genauso wie sein Kollege Lenny Lemmler.
Persönlich habe ich wenige Anfeindungen, weil wir hier halt sehr verwurzelt sind. Und man muss immer berücksichtigen, dass Frankfurt schon eine in Teilen sehr jüdische oder jüdisch identifizierte Stadt auch ist. Und wir leben hier inmitten der Gesellschaft, seitdem ich denken kann und so wie es mir erzählt worden ist, auch davor.
Beide gehören zur jüdischen Gemeinde Frankfurt, eine der größten in Deutschland mit knapp 6.500 Mitgliedern. Einer der Rabbiner ist Julien Chaim Soussan. Wer ihn im Gemeindezentrum treffen möchte, muss durch eine Schleuse. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert die Taschen. Man wird durchleuchtet wie am Flughafen. Es ist nicht das erste Mal, dass jüdisches Leben unter Druck gerät, sagt er.
Wir hatten sozusagen eine ungewöhnliche Ruhe seit der Shoah. Ungewöhnlich insofern, als wenn man in die letzten 2000 Jahre blickt der jüdischen Geschichte, dann war eben die Anfeindung viel selbstverständlicher. Das führt aber auch zu einer gewissen Resilienz, also dieses Wissen um immer wieder. Es gibt einen Scherz sozusagen, was ist die Definition von einem jüdischen Fest? Die Definition ist, sie wollten uns töten, wir haben überlebt, komm, lasst uns essen. Und wir erleben das an Pessach, wir erleben das an Chanukka, wir erleben das an Purim.
Vor allem bei älteren Holocaust-Überlebenden seien Erinnerungen an die 30er und 40er Jahre in Deutschland wieder hochgekommen. Sie kommen regelmäßig zum sogenannten Treffpunkt zusammen.
Als kurz nach dem 7. Oktober man mich eingeladen hat, war das tatsächlich eine der Fragen. Herr Rabbiner, müssen wir schon wieder weg?
Alle Menschen jüdischer Herkunft oder jüdischen Glaubens haben das Recht, nach Israel einzuwandern. Auch Mitglieder seiner Gemeinde würden diese Option zurzeit wieder stark in Betracht ziehen.
Trotz der Gefahr dort gibt es eine Welle von noch steigender Einwanderungswelle nach Israel weltweit. Und das ist für viele unserer jungen Familien auch die Frage.
Einfach gehen? Für den Gastronomen Nir Rosenfeld kommt das derzeit nicht in Frage. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen er sich gerade konfrontiert sieht. Wenn er in einem seiner 5 Restaurants in Frankfurt ist, geht er gerne von Tisch zu Tisch. Er liebt den Kontakt mit seinen Gästen. Viele kennt er schon seit langem. Sie kommen bewusst, um bei ihm zu essen, denn alles auf der Karte ist vegan.
Geht's euch gut? Habt ihr alles bestellt?
Alles gut. Perfekt. War sehr lecker.
Danke. Danke.
2003 ist Nir Rosenfeld mit seiner Frau Sigal von Israel nach Frankfurt gezogen. Er und seine Familie haben sich immer wohlgefühlt. Seine Lokale waren gut besucht und bekamen gute Kritiken. Doch seit dem 7. Oktober häufen sich die Vorfälle, sagt Sigal Rosenfeld.
Ob das jetzt war, dass unser Sohn auf dem Schulweg dem Kinder hinterhergelaufen sind, du Kindermörder. Teilweise wurden Mitarbeiter von uns aus dem Uber rausgeworfen, weil die in ein israelisches Lokal fahren. Wir kriegen Telefonanrufe in allen unseren Läden, wo man uns fragt, ob wir mit Gas kochen. Hitler hätte vergessen, uns zu vergasen.
Ihr habt das Land geklaut, ihr seid allerletzte.
Hast du schon angefangen mit der neuen Specialkarte?
Ja, haben wir heute angefangen. Lief sehr gut. Wir haben bereits heute 15 Portionen von den neuen Gerichten verkauft. Feedback von den Gästen war auch sehr gut. Also
unter Nir Rosenfelds Mitarbeitern sind viele Muslime. Die Atmosphäre sei familiär, sagt er. Einige muslimische Bewerber würden sich allerdings nicht mehr melden, wenn sie feststellen, dass es sich um ein israelisches Lokal handelt. Auch einen jungen Mann aus Gaza hätte Nir eigentlich gerne eingestellt, erzählt er.
Ganz liebe Junge und will bei mir arbeiten.
Wir haben uns so
gefreut. Wir machen eine Post, wir machen ein Foto. Nach 24 Stunden, der schreibt mir bitte, lösch alles, ich kann bei dir nicht arbeiten. Das war klar, ich bin überhaupt nicht überrascht. Man hat viel zu verlieren. Alleine, dass man sagt ihm, der Vater oder der Onkel, das kannst du nicht machen. Das sind Juden, das sind Israelis.
An einer Wand im Restaurant hängt das Schwarz-Weiß-Bild eines Kalbes mit der Nummer 269 im Ohr. Es wurde in Israel aus einem Milchproduktionsbetrieb gerettet. Die Ziffer 269 ist seitdem ein Symbol für die vegane Tierrechtsbewegung. Nir Rosenfeld hat sie auf seinem Arm tätowiert. Er und seine Frau Sigal sind Tierrechtsaktivisten. In der Szene waren sie anerkannt und gut vernetzt. Viele Freunde hätten sich von ihnen abgewandt, nachdem sie erfuhren, dass Nir Rosenfeld beim israelischen Militär war. In Israel ist das für alle Bewohner verpflichtend.
Unser ganzer Freundschaftskreis war aus der linken Seite, weil da sind die Menschen, die denen wichtig. Tiere, Umwelt und auch Menschen.
Und dann haben sich aber gerade diese Leute, die, wo wir früher dachten, die haben das gleiche Ziel wie wir, es jetzt wirklich zur Aufgabe gemacht, uns zu boykottieren auf Instagram, weil wir so angeblich einen Genozid unterstützen würden.
Die Debatte darüber, ob Israel einen Völkermord in Gaza begeht, die Untersuchungen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen eines möglichen Genozids Israels, dazu haben Nir Rosenfeld und seine Frau eine feste Überzeugung.
Hätte Israel ein Genozid wollte, das ist das schlechte Genozid, das wir ehemals kennen. Natürlich, es ist eine schreckliche Sache und bricht mein Herz bei jedem unschuldigen Menschen in Gaza, gerade ein Kind. Nur halt, warum bin ich überhaupt in diesem Krieg?
Ja, man kann kritisieren, die Regierung, auch die Kriegsführung. Das mit dem Genozid ist völlig absurd. Erstmal finde ich, es eine Verharmlosung von der Shoah, wo wirklich systematisch vernichtet werden sollte.
Sigal Rosenfeld ist gebürtige Frankfurterin. Sie stammt genauso wie Nir aus einer Familie von Shoah-Überlebenden. Seit dem 7. Oktober haben sie wieder engeren Kontakt zur jüdischen Gemeinde in Frankfurt gesucht. Regelmäßig besuchen sie Treffen und Veranstaltungen. Der Nahostkonflikt ist dabei ein Dauerthema.
Es wird sehr viel diskutiert. Das ist ja im Judentum auch erwünscht in der jüdischen Religion. Man sagt ja immer zwei Juden, fünf Meinungen, aber es ist keine so ein Krieg gegeneinander. Man hält komplett trotzdem zusammen, weil man weiß, wir sind eigentlich sehr, sehr wenige und wenn wir nicht zusammenhalten, dann geht gar nichts mehr.
Zusammenhalten, sich wieder stärker zurückziehen, das ist oft die Konsequenz. Zweimal die Woche trifft sich der Chor der jüdischen Gemeinde der Rheinpfalz. Bei jeder Probe sitzen zwei Polizisten auf dem Flur. Nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern bereits seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Jahr 2019 ist das Vorschrift. Chorleiterin Ina hat sich daran gewöhnt.
Und das ist nicht unser Wunsch und Initiative, ne?
Der Chor besteht aus 8 Frauen und 4 Männern. Gesungen wird auf Hebräisch oder Jiddisch. Das Durchschnittsalter liegt inzwischen bei etwa 80 Jahren. Fast alle kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, genauso wie etwa 95% der Gemeindemitglieder. In der Öffentlichkeit zeigen sie sich schon lange nicht mehr als jüdisch. Die Kippa nehmen sie ab, Ketten und Anhänger mit den 10 Geboten, dem Davidstern oder das hebräische Zeichen Chai für Leben tragen sie unterm T-Shirt. Die jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz ist am Standort in Ludwigshafen relativ anonym in einem großen Hochhauskomplex untergebracht. Die Geschäftsführerin Marina Nikiforova hat nach dem Anschlag der Hamas aber sicherheitshalber das Schild an der Tür im Flur entfernen lassen. Alle seien vorsichtiger geworden. Fast jeder habe Freunde oder Bekannte in Israel und erfährt dadurch etwas über die Stimmung vor Ort. Jahrelang hatte es regelmäßige Treffen mit Vertretern einer muslimischen und 2 christlichen Gemeinden gegeben, zum interreligiösen Dialog. Bei einer Veranstaltung auf einem Friedhof ein paar Monate nach dem 7. Oktober hatte Marina Nikiforova eine Rede gehalten. Danach sei der interreligiöse Dialog beendet gewesen.
Das war kleine Ansprache. Ich habe nur um diese 7. Oktober damals erzählt und dann am Ende meiner Rede habe ich Am Israel Chai gesagt.
Das Volk Israel lebe, heißt das übersetzt. Die beteiligte Moscheegemeinde trat daraufhin aus dem interreligiösen Dialog aus. Die damalige Oberbürgermeisterin hatte versucht zu vermitteln. Bisher wurde der interreligiöse Dialog nicht wieder aufgenommen. Die Politik in Israel ist Thema. Auf der anderen Seite sei sie aber auch weit weg, sagt Chorleiterin Ina. Sie hat in Usbekistan Musik studiert und lebt seit 25 Jahren in Ludwigshafen.
Die Leute, die wohnen in Israel, muss wählen, welche Regierung brauchen sie. Das ist nicht unsere Sache. Aber Stadt Israel, am Israel Chai, das muss sein.
Der Gedanke, eventuell nach Israel auszuwandern, sei präsent. Aber eigentlich habe man sich ein Leben in Ludwigshafen aufgebaut, sagt die Geschäftsführerin Marina Nikiforova.
Wir sitzen immer auf verpackte Koffer. Aber wir haben doch Synagoge in Speyer gebaut. Wir haben Gemeindehaus Kaiserslautern renoviert. Wer baut, der bleibt.
Aber die Sehnsucht nach Israel, vor allem nach Jerusalem, in Gebeten und Liedern wird sie immer wieder beschworen. Damit sei sie groß geworden, sagt Chorleiterin Ina.
Wenn wir treffen uns zum Feiertag, wir sagen, nächstes Jahr in Jerusalem. Das ist ein Wunsch für alle.
Viva, viva Palästina, rufen die Demonstranten auf der pro-palästinensischen Seite am Rande des Opernplatzes. Sprecherin Sharifa erklärt,
also wir sind keine Antisemiten, wir haben nichts gegen Menschen jüdischen Glaubens. Ganz im Gegenteil, da stehen wir auch Hand in Hand mit Juden und Jüdinnen, dass wir auch einfach gegen eine Staatsgewalt uns aussprechen und nicht gegen einen Glauben. Also Antisemiten sind wir auf jeden Fall nicht, auch wenn wir medial so dargestellt werden, so ist es nicht. Genau, Antizionisten sind wir.
Am Israel Chai!
Das Volk Israel lebt, rufen die Teilnehmer der Gegendemonstration auf der Seite gegenüber.
Wenn ihr euch die Videos der Redner dieser Herrschaften dort drüben anschaut, dann seht ihr genau diese Symbolik. Da gibt es keinen Staat neben deren Wunsch Palästina.
Selbstverständlich dürfe man gegen die israelische Politik demonstrieren, genauso wie gegen die Politik jeden anderen Staates, erklärt Uwe Becker, der hessische Beauftragte gegen Antisemitismus am Rande der Demo. Problematisch werde es allerdings, sagt er, wenn auf pro-palästinensischen Demonstrationen das Existenzrecht Israels als jüdischer Staat geleugnet werde. Auch deswegen sieht er es als kritisch an, dass solche Kundgebungen wie die in Frankfurt stattfinden dürfen.
Hier wird ja häufig nicht gegen Politik demonstriert, wenn gesagt wird, dass das ursprüngliche Palästina befreit werden soll. Dann will man dort zwischen Mittelmeer und Jordan ein judenfreies Land. Und das ist Judenhass in seiner sehr besonderen Form.
Seiner Einschätzung nach würden Akteure oft über den Antizionismus antisemitische Ressentiments und Verschwörungstheorien verbreiten, so Becker. Nur, dass dann nicht mehr die Juden als Grund allen Übels oder als Weltverschwörer dargestellt würden, sondern die Zionisten.
In dem Moment, wo ich jeden Juden als Zionisten sehe, der sich nicht vom Staat Israel distanziert und jetzt nicht von einzelnen politischen Fragen, sondern nicht vom Staat, und das machen ja die allerwenigsten, meine ich mit Zionisten dann am Ende doch wieder alle Jüdinnen und Juden oder zumindest fast alle.
Viele jüdische Menschen fühlen sich mit dem Staat Israel verbunden. Auch wenn sie, wie etwa die 62-jährige Simone Hofmann, in den USA geboren wurden und in Deutschland aufgewachsen sind.
Natürlich ist Israel in unserer DNA. Das ist schon auch ein Teil von uns. Ich weiß, was es bedeutet, wenn Juden schutzlos sind. Und ich stelle mir jetzt vor, mit dem, was hier auf deutschen Straßen passiert, welche Parolen gerufen werden, wenn wir kein Israel hätten. Das heißt, ich mag es mir gar nicht vorstellen.
In der Debatte um den Nahostkonflikt sind Begriffe wie Genozid oder Apartheid zu Triggerwörtern geworden. Das Leid auf palästinensischer und israelischer Seite hat zu verhärteten Fronten geführt. Die Art und Weise, wie die Diskussionen in Deutschland geführt werden, hat für die Beteiligten oft Konsequenzen. Freundschaften zerbrechen, Kooperationen scheitern, Gespräche werden einfach abgebrochen. Es ist ein Fahrwasser, das viele gerne vermeiden. Nur wenige wagen es, sich dem auszusetzen.
Und wenn es schon Veranstaltungen gibt der Partei, die abgesagt werden, weil ich auf dem Podium sitze, dann merkt man, dass die Frage des Cancel Culture auch von meiner Partei nicht halt macht.
Beim Katholikentag im Mai 2026 in Würzburg sitzt Bodo Ramelow auf einem der Podien zum Thema Antisemitismus. Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen vertritt aktuell die Linke als Bundestagsabgeordneter und ist außerdem der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Bodo Ramelow sieht die antizionistischen Strömungen innerhalb seiner eigenen Partei, die Linke, als kritisch an. Dagegen hatte er sich positioniert. Die Reaktionen darauf seien unterschiedlich ausgefallen.
Ich erlebe Angenehmes, wo Menschen mich einladen und sagen, sie wollen mit mir reden. Und ich erlebe Unangenehmes, wo ich ausgeladen werde. Und zwar nur, weil man mich als Zionist bezeichnet. Ich erlebe ja eben auch innerhalb der trotzkistischen Argumentationslinien, dass man auf einmal eingeordnet wird, als dass man gar kein Linker mehr sei. Weil wenn man dann Zionist ist, könnte man ja gar nicht mehr ein Linker sein. Und diese Formen von Verdrehungen oder Überhöhungen schaden eigentlich einer politischen Debatte.
Auch Meron Mendel, Direktor der Bildungsakademie Anne Frank in Frankfurt, nimmt wahr, dass beim Thema Nahostkonflikt die Bereitschaft abnehme, Meinungen außerhalb der eigenen Gruppierungen zu akzeptieren. Anstatt sich darüber auszutauschen, würden Positionen und Einschätzungen, die nicht in das eigene Weltbild passen, oft einfach ausgeblendet.
Also alle diese Debatten, die so emotional geführt werden, sie haben schon längst die Ebene verlassen der Argumentation und sie werden auf identitäre Weise geführt. Und eigentlich, was verhandelt wird, ist nicht, wer in der Sache Recht hat, sondern wer von uns böse und wer von uns gut ist.
Er und seine Frau, eine muslimische Deutsche mit pakistanischen Wurzeln, bieten gemeinsam Veranstaltungen an, bei denen sie mit Menschen über den Nahostkonflikt in den Austausch gehen. Sie würden aber auch die Erfahrung machen, dass jüdische und muslimische Communities oft davor zurückschrecken.
Das kam auch schon immer wieder vor, dass wir im Vorfeld schon eine Ausladung aus einer muslimischen Community auf jüdische Community bekommen haben. Und dann merken wir, wie schwierig die Gemeinden sich damit tun, diese offenen Debatten zu führen.
Er beobachtet momentan besorgt, wie sich engagierte junge Menschen über die sozialen Medien schnell radikalisieren und menschenverachtende Positionen einnehmen. Deswegen sucht er das Gespräch. Regelmäßig gehen er und seine Frau an Universitäten in pro-palästinensische Protestcamps.
Die gute Nachricht, in keiner dieser Diskussionen, wo ich einfach dahingegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich werde physisch bedroht oder persönlich beleidigt.
Die Atmosphäre sei oft angespannt gewesen, aber immer respektvoll, sagt er.
Oft ist es so, dass in so einem Camp sind überschaubare Zahl von Menschen, die überhaupt dann als Sprecher da vor euch stehen. Und es gibt so eine große schweigende Mehrheit. Und was man als Antworten bekommt, das ist oft fertige Parolen, die man schon eben vielleicht 300 Mann perpetuiert hat.
Dabei habe sich eine gewisse Ernüchterung bei ihm eingestellt, denn viele Aktivisten hätten oft nur wenige Kenntnisse über die reale Situation in den palästinensischen Gebieten und in Israel, sagt der gebürtige Israeli.
Das gibt es 7,5 Millionen Juden, die dort geboren wurden, ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die leben dort. Und diese Vorstellung, sie sollen alle zogen nach Europa, ist eine Vorstellung, die im besten Fall von großer Ignoranz zeugt.
Er und seine Frau gehen in solche Gespräche nicht mit der Absicht zu bekehren. Er hoffe, dass Irritationen entstehen, die nachwirken. Er erzählt von einer Rückmeldung, die er nach einer solchen Diskussion bekommen habe.
Wir hatten das Gefühl, es hat überhaupt nichts gebracht. Es ging darum, ob die Hamas eine terroristische Terrororganisation ist oder eine linke Befreiungsbewegung. Und die fanden irgendwie Erklärung, warum die Hamas unbedingt das Beste ist, was die Palästinenser brauchen. 2 Wochen später war ich im Zug, kommt ein junger Mann zu mir und bedankt sich. Er hat sich zwar nicht getraut, da vor alle Leute was zu sagen, aber er wollte mir erzählen, dass nachdem wir gegangen sind, begann innerhalb des Camps eine heftige Diskussion.
In der Vergangenheit mussten sich die Universitätsleitungen mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit pro-palästinensischen Protestcamps umgehen. Die Meinungsfreiheit und das Versammlungsrecht sind in einer liberalen Demokratie ein hohes Gut. Deswegen müsse man notgedrungen auch mit Aussagen leben, mit denen man nicht einverstanden sei, solange sie nicht strafbar seien, sagt Meron Mendel. Er hält ein pauschales Verbot für falsch. Denn dadurch würde niemand seine Haltung oder Meinung ändern, sagt er.
Ich glaube, der richtige Umgang damit ist, mit diesen jungen Menschen in Gespräch zu kommen. Da bin ich oft in meiner Einschätzung anders als Vertretungsorganisationen wie der Jüdische Studentenverband oder gar der Zentralrat der Juden.
Der Präsident des Jüdischen Studierendenverbandes, Ron Dekel, hat andere Erfahrungen gemacht. Gerade im Umfeld von Protestcamps sei es zu antisemitischen Vorfällen gekommen.
Ich glaube, viele von uns haben probiert, sich das am Anfang erstmal anzuschauen. Was sind das für Menschen, die dort irgendwie sind und was sind deren Anliegen? Was uns dann entgegengeschlagen ist, ist in den meisten Fällen einfach blanker Antisemitismus. Ich selber wurde an meiner Universität massivst angefeindet vom Camp bis hin auch zu Einschüchterungsversuchen in der Mensa, an meiner Fakultät. Das ist mir passiert, aber das sind bei weitem keine Einzelfälle.
Seiner Meinung nach könnten Universitäten mehr tun, um Antisemitismus zu bekämpfen und jüdische Studierende zu schützen.
Was wir beobachtet haben, ist, wenn sich Universitäten klar positionieren und proaktiv klar machen, dass es Konsequenzen geben wird, dass dann die Situation besser wird.
Trotz aller Anfeindungen gäbe es aber auch eine junge jüdische Generation, die ein Statement setzen wolle, indem sie sich zeigt. Auch er selbst trägt inzwischen in der Öffentlichkeit Kippa.
Es ist nicht so, dass man sich da irgendwie unterkriegen lässt. Es gibt eine kleine Bewegung von Menschen, die sich entschieden haben, sich noch sichtbarer jüdisch an den Universitäten zu zeigen.
Auf dem Opernplatz in Frankfurt verlaufen die Demonstrationen ohne größere Zwischenfälle.
Der einzige Staat im Nahen Osten, in der die LGBTQA+-Community auch eine Pride abhalten kann, dann ist das in Israel.
Weil in Frankfurt gerade der CSD läuft, spielen die Organisatoren der Gegendemo in voller Lautstärke den Erfolgshit Tel Aviv ab. Der amerikanisch-israelische Sänger Omar Adam hatte den Titel 2013 für die israelische Pride Parade produziert. Viele beginnen zu tanzen und zu klatschen. Die Musik übertönt die Rufe der Demo auf der anderen Seite des Opernplatzes. Viel Erfahrung im Umgang mit antisemitischen Anfeindungen hat der jüdische Sportverband Maccabi. In der Stadt Frankfurt ist er eine wichtige Größe. Der moderne Quader des Hauptgebäudes grenzt an zwei Fußballfelder. Auf dem weitläufigen Gelände erkennt man ganz hinten Paddlecourts. Alles ist neu. Erst im Juni 2026 wurde die Anlage des Turn- und Sportvereins Maccabi Frankfurt eröffnet. In der Freilufthalle kicken ein paar jüngere Kinder. Die Eltern sitzen drumherum auf den Stufen und unterhalten sich. Auf einem der beiden tiefgrünen Fußballplätze haben sich einige 13-Jährige eingefunden und beginnen mit dem Konditionstraining.
Lauf ABC und ich gebe euch immer dann die Übungen vor.
Präsident des Vereins Maccabi Frankfurt und des Dachverbands Maccabi Deutschland ist seit vielen Jahren Alon Meyer. Erst vor kurzem hat er das Bundesverdienstkreuz für seinen Einsatz für Demokratie, Vielfalt und gegen Antisemitismus verliehen bekommen. Der Verein Maccabi Frankfurt ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Etwa 6.000 aktive Mitglieder sind es momentan. Damit ist es einer der größten Vereine in Frankfurt und der größte der jüdischen Sportvereine in Deutschland. Das Sportangebot ist stark nachgefragt. Dabei sind etwa 90% der Mitglieder nicht jüdisch. Ein Großteil der Kinder und Erwachsenen, die bei Maccabi Frankfurt trainieren, sind muslimisch, sagt Präsident Alon Meyer.
Trotz des erhöhten Risikos, den man trägt, wenn man mit dem stilisierten Davidstern auf der Brust aufläuft, das zeigt, dass wir irgendwo mit unserer Arbeit richtig liegen.
Der Davidstern ist Teil des Maccabi-Logos. Er ist in weiß auf den blauen Trikots des Frankfurter Vereins aufgedruckt und deutlich erkennbar. Die Trainer und Betreuer müssen vorbereitet sein auf mögliche antisemitische Zwischenfälle, vor allem beim Fußball.
Ja, die Anfeindungen, die gehen von persönlichen Beleidigungen in Worten bis hin zu Handgreiflichkeiten oder auch Attacken mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Und in dem Moment, wo es im Nahen Osten ein Stück weit stärker eskaliert, eskaliert es auch direkt am Wochenende dann bei uns auf den Spielen. Als ob jeder einzelne von uns der Regierungschef in Israel wäre, der gerade bestimmt, dass die Siedlungspolitik ausgeweitet wird. Nein, wir haben damit nichts zu tun.
Bei Maccabi Frankfurt sollen die Kinder nicht nur in sportlicher Hinsicht gefördert werden. Dem Verein ist es wichtig, ihnen Werte zu vermitteln wie Fairness, Respekt vor anderen, egal welcher Herkunft oder Religion, sagt Alon Meyer. Sie sollen lernen, wie man gut mit Konflikten und Anfeindungen umgeht. Und der Verein bietet ihnen dazu einen sicheren Rahmen.
Zwar tut es mir sehr leid, dass die immer größer Anfeindungen ausgesetzt sind und dass sie sich dann mit solch hässlichen Themen auseinandersetzen. Aber sie machen es.
Bei den jungen Sportlern scheint das etwas zu bewirken. Sie fühlen sich mit dem Verein auch noch verbunden, wenn sie älter sind und engagieren sich als Trainer oder Betreuer. Für Alon Meyer ist das ein Zeichen, dass der Verein Maccabi für sie ein Ort der Gemeinschaft ist und dass er im Kampf gegen Antisemitismus etwas erreicht hat.
Wenn wir sehen, was das für eine Bereicherung für unseren Verein ist, dass diese Kinder und Jugendliche bei uns als Trainer anfangen und sich einbringen, weil eben das die Botschafter genau sind, die wir brauchen. Das sind die Menschen, die die Vorurteile in den Communities abbauen.
In SWR Kulturglauben hörten Sie eine Sendung von Claudia Barthel über Durchhalten und Resilienz, Juden in Deutschland unter Druck. Redaktion Michael Lehmann.